Ja, schön, dass Sie wieder da sind, um diesen letzten Abend nochmal gemeinsam hier zu bestreiten. Das ist ja eigentlich, ja, wenn ich das so sagen darf, das ist ja eigentlich ein bisschen Harakiri, was wir hier machen. Dieses komplizierte Buch Hiob an drei Abenden zu bearbeiten. Nun haben wir ja nicht den Anspruch formuliert, dass wir nun einen Gesamtüberblick über dieses komplexe Buch geben wollen, sondern wir wollen eher ein paar Schlaglichter deutlich machen, und ich hoffe, dass diese Schlaglichter Sie dann dazu motivieren, ihrerseits das Buch Hiob weiter zu lesen. Aber wir haben doch versucht, den Rahmen wenigstens erstmal festzumachen. Den Anfang haben wir gesehen und wollen heute zum Schluss kommen unter dem Stichwort Hiobs Bilanz. Und ich hoffe, dass so ein bisschen von der Gesamtlinie dieses Buches trotzdem noch deutlich werden kann und Sie ja für Ihre persönlichen Bilanzen auch eine Ermutigung und Hilfestellung aus diesem letzten Kapitel bekommen können. Und ich musste denken an einen Freund, der vor einiger Zeit erzählte von der Tischlerei seines Vaters. Bei denen war es so, dass sie einmal im Jahr immer Inventur gemacht haben. Meistens so zwischen Weihnachten und Silvester war das bei denen. Da musste fast die ganze Familie mit ran, um Bilanz zu ziehen, um Inventur zu machen, Nägel zählen, Werkzeuge sichten. Das war wichtig, um gut vorbereitet dann jeweils in den nächsten Abschnitt hineingehen zu können. Und das ist für unser Leben auch wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit Bilanz ziehen, dass wir Inventur machen, dass wir uns mal in Ruhe hinsetzen und sagen, so, jetzt werten wir mal aus den letzten Abschnitt. Manche nutzen die Jahreswende dazu, andere vielleicht ihren Geburtstag oder wenn sie mit einem neuen Job beginnen oder den Sommerurlaub, was auch immer. Aber wichtig ist, dass wir das von Zeit zu Zeit machen und dass wir dann fragen, jetzt ziehen wir Bilanz, was ist eigentlich der Ertrag der letzten Phase, die hinter uns liegt? Wie ist das Verhältnis, wenn man das so sagen darf, von Einnahmen und Ausgaben im weitesten Sinne, das Verhältnis von Freude und Leiden, das Verhältnis von Gelingen und Scheitern. Was ist möglicherweise übrig geblieben von der letzten Wegstrecke an Klärungsbedarf? Wo wurden bestimmte Akten noch nicht geschlossen oder bestimmte Türen vielleicht noch nicht geschlossen? Aber auch, wofür kann ich dankbar sein? Worauf kann ich jetzt aufbauen für die nächste Wegstrecke, die vor mir zieht? So eine Bilanz, so eine Inventur steht immer im Dienst des Aufbruchs. Es geht nicht darum, einfach alte Wunden zu lecken und sich selber leid zu tun oder sich Vorwürfe zu machen oder wie auch immer, sondern es geht ja darum, eine Bilanz zu ziehen, um den nächsten Schritt nach vorn, um so gezielter gehen zu können. Aber Bilanz ist nicht gleich Bilanz. Es kommt auf die Fragen an, die ich an meine Bilanz richte. Es kommt auf die Kriterien an, die ich meiner Bilanz jeweils zugrunde lege. Mancher würde sagen, es kommt auf die Parameter an, mit denen wir unser Leben befragen, ja? Auf die Maßstäbe, auf die Themen. Wonach fragt ein Tischler bei seiner Inventur? Er fragt wahrscheinlich nach der Anzahl der Werkzeuge, nach dem Material. Er wird bei seiner Bilanz sicherlich Aufträge und das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben und so weiter berücksichtigen müssen. Er wird weniger danach fragen, wie viel Pausenbrote seine Lehrlinge gegessen haben oder solche Dinge. Also wir müssen immer genau überlegen, worauf wir uns bei unserer Bilanz jeweils konzentrieren. Wonach fragen wir? Etwa wie meine Aktien und mein Konto sich bewegt haben, wie viele Reisen ich unternehmen konnte, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, wie viele neue Aufträge ich möglicherweise an Land gezogen, wie viele Fälle ich gelöst, wie viele schwere Säcke ich von A nach B getragen habe, was auch immer. Oder wie viele Vorträge ich gehalten habe, wie viele Stunden ich mit meinem Ehepartner und meinen Kindern verbracht habe, wie viele Kranke ich besucht habe, wie ich mit der Bibel umgegangen bin, wie viel Zeit ich mir dafür genommen habe. Sie merken, Bilanz ist nicht gleich Bilanz. Und Erfolg ist nicht gleich Erfolg. Es geht immer um die Frage, wer oder was bestimmt meine Prioritäten? Von wem lasse ich mir die Fragen und die Maßstäbe bestimmen, nach denen ich in meiner Bilanz frage? Wer legt eigentlich die Richtung, die Fragerichtung meiner Bilanz fest? Und wenn ich keine Inventur mache, dann stehe ich in der Gefahr, irgendwann nur noch nach Gewohnheit zu reagieren. Irgendwann nur noch in dem Trott mich zu bewegen, dem ich mir im Laufe der Jahre eingeprägt habe. Und das kann irgendwann gefährlich werden, weil ich dann ja keinerlei Kontrolle mehr habe über meine Zeitplanung, über meine Lebensschwerpunkte, weil ich keine Korrektur mehr bekomme, wenn ich einfach immer so weitermache, wie ich das kenne und wie ich das bisher gewohnt war, und so mache ich eben weiter. Deswegen ist Bilanz, ist Inventur so wichtig. Und Jesus hat seinen Nachfolgern diesbezüglich ein super Kriterium vorgegeben, also den Maßstab aller Maßstäbe, den wir über alles andere stellen sollen, in Matthäus 6, Vers 33, wo unser Herr gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird alles andere euch zufallen. Das heißt, wie sehr habe ich nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit getrachtet? Das wäre etwa eine ganz zentrale Frage, die ich an meine Bilanz stellen muss. Wie hat sich mein Verhältnis zu Gott entwickelt? Bin ich ihm näher gekommen? Habe ich mich von ihm entfernt? War ich ein treuer Knecht? War ich ein engagierter Zeuge? Wenn Gott sein Urteil jetzt über meinen letzten Abschnitt sprechen würde, was würde er sagen? Und ich denke, es ist so wichtig, weil um uns herum ja so viele andere Stimmen laut auf uns einreden, die uns alle möglichen anderen Kriterien für unsere Bilanz vorgeben, dass wir uns immer wieder den Blick schärfen lassen für die Punkte, die nach Gottes Maßstab wichtig sind für unsere Bilanz. Und da denke ich, kann Hiobs Bilanz am Ende dieses Buches eine Hilfe zur Blickschärfung sein. Und deswegen ist das unsere Überschrift heute auch. Hiobs Bilanz. Es ist hochinteressant. Im Neuen Testament gibt es nur eine Stelle, die direkt von Hiob redet. Die haben wir hier schon zitiert an diesen Abenden, nämlich Jakobus 5. Ich zitiere sie nochmal. Jakobus 5, Vers 11. Da sagt Jakobus, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Also interessanterweise, die einzige neutestamentliche Stelle über Hiob redet von seiner Bilanz. Weist uns auf sein Ende hin. Schaut auf das Ende von Hiob. Schaut auf seine Bilanz. Achtet darauf, was bei Hiobs Leben rausgekommen ist, wie der Herr ihn geführt hat. Und wenn ihr das macht, dann wird euch das helfen, sagt Jakobus 5, dann wird uns das helfen, selber durchzuhalten, selber auszuharren, selber auszuhalten. Und das wollen wir heute Abend tun. Wir wollen Hiobs Bilanz uns vor Augen führen und fragen, was das möglicherweise mit unserer Bilanz zu tun hat. Und wir sehen von Jakobus 5 her, was für ihn besonders wichtig war, war dieses Ausharren, diese Geduld, dieses Dranbleiben. Und ich denke, das wird bei vielen von uns etwas zum Schwingen bringen, weil wir ja alle wissen, was Druck ist. Weil wir alle merken, wie schwierig es ist, oft auszuhalten unter einer bestimmten Not, in einer bestimmten Herausforderung, vor bestimmten Schwierigkeiten. Ja, persönlich oder beruflich oder auch gesellschaftlich aushalten, durchhalten, standhalten. Und darum soll es heute Abend gehen. Und wir fragen uns, welche Hilfe können wir von Hiobs Bilanz gewinnen für unsere Bilanz und für unser Durchhalten. Hiob hat ja, und das ist allgemein bekannt, und das hier haben wir in den letzten beiden Tagen auch gesehen, unheimlich starkes Leid erfahren. Er hat seine Kinder verloren, er hat seinen ganzen Besitz verloren. Er musste erleben, dass auf dem Höhepunkt seiner Krise seine Frau sich noch von ihm abgewandt hat und gesagt, aus dir wird sowieso nichts mehr, gib doch auf, bring dich um, hat sie indirekt gesagt, du kannst nicht mehr damit rechnen, dass das irgendwas besser wird. Und dann, und das haben wir nicht mehr betrachten können, ab Kapitel 4 treten ja dann seine Freunde auf den Plan. Und diese Freunde, die machen erst alles richtig, sie setzen sich eine Woche lang neben ihn, weinen mit ihm, halten mit ihm aus. Aber als sie dann den Mund aufmachen, wird es kompliziert und sehr unerfreulich für Hiob, weil seine Freunde von einer ganz einfachen Rechnung ausgehen, die man den Tun-Ergehens-Zusammenhang nennt. Sie sagen also, Hiob, weißt du, die Regel ist doch ganz einfach. Wenn du gut bist und wenn du mit Gott ordentlich im Reinen bist, dann geht's dir gut. Dann hast du Erfolg, dann geht alles klar. Also das ist die Position, die wir heute von der Health Wealth Prosperity Bewegung kennen. Ja, die sagen also, wenn du Mercedes fährst und ein dickes Konto hast, dann musst du ein guter Christ sein. Und wenn du zu Fuß gehst und irgendwie unter Finanzproblemen leidest, muss an deinem Glauben irgendwas nicht ganz stimmen. Und wir wissen natürlich von der Bibel her, dass das so nicht ist. Ja? Aber die Freunde Hiobs gehen davon aus, von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Sie sagen, Hiob, wenn du okay bist vor Gott, wenn du treu ihm folgst, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du Erfolg haben. Und umgekehrt, so ist dann ihr Rückschluss, Hiob, wenn das mit dem Erfolg ausbleibt, wenn es Not in deinem Leben gibt, dann solltest du dich mal fragen, ob nicht irgendwas an deinem Verhältnis zu Gott schief ist. Dann kannst du nicht aufrichtig vor Gott sein. Dann muss da irgendwas im Hintergrund sein, was Gott dazu bewogen hat, dich in dieser Weise runterzuziehen. Das ist die Behauptung der Freunde. Und das heißt, sie laden dem Hiob zusätzlich zu seinem sonstigen Leid noch eine ganz harte Last obendrauf. Und sie behaupten Dinge, die sie vom Wort Gottes her, von Gottes Erklärung und Beschreibung der Welt her so niemals behaupten dürften, weil das nicht stimmt. Das sagt die Bibel nirgendwo. Bist du gut, dann geht's dir gut. Geht's dir schlecht, dann bist du schlecht. Das ist einfach nicht wahr. Und Hiob ist ehrlich. Hiob sagt, Leute, ich bin mir einfach keiner Schuld bewusst. Natürlich weiß ich, dass ich ein Sünder bin. Natürlich weiß ich, dass ich generell von der Vergebung Gottes lebe. Das leuchtet auch bei Hiob immer wieder auf. Das weiß er sehr klar. Aber Leute, ich bin mir keiner speziellen Schuld bewusst, keiner ganz großen Sünde, keines wirklich absichtlichen Vergehens gegen Gottes Willen, der mir erklären könnte, warum ich jetzt in dieser Not bin. Leute, ich bin ganz ehrlich vor euch. Ich kann keine spezielle Schuld finden, deretwegen Gott mich in diese Lage bringen könnte. Damit hat Hiob recht. Und wir wissen ja noch von vorgestern, dass Hiob eben nicht wegen einer Schuld in diese Situation gekommen ist. Sie erinnern sich dran. Sondern warum ist Hiob in diese Situation gekommen? Gerade weil er so treu Gott nachfolgt, hatten wir ja gesehen. Gerade weil der Teufel sagt zu Gott, hey, diesen Hiob, pass mal auf. Wenn es ihm mal schlechter geht, dann wird er sich von dir abwenden, weil er seinen Glauben nur benutzt, um sein Leben zu erleichtern. Und Gott sagt zu dem Teufel, nein, nein, mein Hiob, der ist aufrichtig, der vertraut mir wirklich, der liebt mich wirklich. Und du wirst sehen, selbst wenn es ihm dreckig geht, wird er immer noch mir treu sein. So, das heißt, es ist ganz klar, dass Hiob in diese Notlage nicht hineingerät wegen einer besonderen Schuld oder wegen einer speziellen Verfehlung. Und deswegen hat er recht, wenn er seinen Freunden entgegenhält, nein, nein, das stimmt nicht. Ich bin mir keiner speziellen Schuld jetzt bewusst. Und trotzdem ist auch Hiob problematisch in seinem Verhalten Gott gegenüber. Das macht dieses Buch ebenfalls deutlich. Denn Hiob hadert mit Gott. Das dürfen wir. Wir dürfen hadern. Wir dürfen Gott unsere Zweifelsfragen nennen. Aber Hiob begehrt geradezu gegen Gott auf. Und Hiob sagt, Gott, du musst mich rechtfertigen und es kann nicht sein. Es kann doch nicht sein, Gott, dass ich so treu versuche, dir nachzufolgen und du kannst das so nicht zulassen. Das ist Unrecht, Gott. Es geht so nicht. Allerdings in all diesem Aufruhr, in diesem inneren Aufruhr gegen Gott, wo er sagt, es kann nicht sein, das darfst du nicht machen, das ist Unrecht, bleibt eines bei Hiob ganz klar und das ist vorbildlich. Er weiß immer noch, der Einzige, an den er sich wirklich wenden kann in seiner Not, ist und bleibt Gott selbst. Und davon wird er das ganze Buch über nie ablassen. Er merkt sehr schnell, dass seine Frau ihm nicht helfen will, dass seine Freunde ihm nicht helfen können. Und bei allem inneren Aufruhr gegen Gott ist das, was Hiob immer bleibt, bis zum Schluss, auch in dieser dunklen Phase, dass er weiß, der Einzige, mit dem es lohnt, überhaupt noch zu sprechen, ist Gott. Und der Einzige, zu dem ich überhaupt noch schreien kann, auch wenn ich ihn nicht verstehe, auch wenn mein Herz sich gegen ihn aufbäumt, ist Gott. Und daran hält er bis zum Schluss fest. Ja. Und dann schenkt Gott es in seiner Gnade, dass bei Hiob dieser Wendepunkt kommt, im vorletzten Kapitel eigentlich geht das los, bei ihm dieser Wendepunkt kommt, wo er begreift, das ist Unrecht. Ich kann Gott nicht vorschreiben, wie er mit mir umgeht. Ich muss Gott vertrauen, dass er souverän ist. Ich bin zu klein, auch in meinem Denken, in meiner Einsicht, in meinem Überblick, um Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Das steht mir nicht zu. Er war immer gut zu mir und ich habe kein Recht, ihm zu misstrauen. Und ich bin eine viel zu kleine Nummer, um überhaupt zu kapieren, was in dieser Welt alles vorgeht und mich gegen ihn aufzulehnen. Und dann kommt Hiob zu dieser Erkenntnis: Ich erkenne, dass du alles vermagst, Kapitel 42 am Anfang, und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und dann sagt er: Ich gebe zu, dass es falsch war, wie ich reagiert habe. Ich verstehe zwar immer noch nicht, was du tust, aber es war nicht in Ordnung, mich in dieser Weise gegen dich aufzulehnen. Und jetzt habe ich endlich kapiert, dass du, Gott, wirklich allmächtig bist und souverän in deinem Handeln, dass du es besser weißt als ich. Und deswegen lege ich dir die ganze Sache jetzt hin in deine Hände und gebe mich ganz in deine Abhängigkeit und bitte dich einfach, dass du dich über mich erbarmst. Es war ein weiter Weg. Und dann kommen diese berühmten Worte: Bis ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, Hiob 42, Vers 5, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und damit meint er nicht, dass er eine Vision von Gott hatte, sondern jetzt beginne ich endlich, dich noch viel besser zu verstehen. Jetzt verstehe ich, du, Gott, hast das Recht, mit mir zu machen, was du willst. Und du wirst es richtig machen. Du bist souverän, du bist gerecht. Und dann fügt Hiob hinzu: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Also zu dem Zeitpunkt hat sich noch nichts aufgelöst. Zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht das große Welträtsel seiner Leidensgeschichte gelöst. Aber er hat begriffen, er hat viel, viel besser begriffen, wer Gott ist. Dass Gott souverän ist und dass man Gott immer und überall und unter allen Umständen vertrauen darf. Und dann erlebt er auf eine ganz wundersame Weise, wie Gott wieder reagiert. Und jetzt hören Sie ab Vers 7, Hiob 42, ab Vers 7. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, das ist einer der Freunde, die ja, sich dann so über Hiob erhoben hatten: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das ist hochinteressant. Jetzt rechtfertigt Gott seinen Knecht Hiob gegenüber dessen Freunden. Damit werden Hiobs Sünden nicht gerechtfertigt. Davon hat Gott ihn vorher klar überführt, dass er sich so aufgebäumt hat gegen Gott. Dafür hat ja Hiob auch Buße getan. Aber Hiob sagt gegenüber diesen Freunden, die gesagt haben: Hiob, du kannst ja geistlich nicht ganz integer sein, wenn du in so einem Dreck drin steckst. Gott sagt gegenüber diesen Freunden: Nein, nicht ihr habt recht, sondern Hiob. Das heißt, Gott rechtfertigt seinen treuen Hiob und Gott identifiziert sich mit Hiob. Und er macht das dadurch deutlich, dass er jetzt dem Hiob eine Aufgabe gegenüber seinen Freunden gibt und dass er sozusagen einen klaren Unterschied macht zwischen ihrer Theologie, die sehr menschengemacht war, die sehr engstirnig war, die sehr nach menschlich begrenzten Maßstäben vorging, und der Theologie Hiobs. Und er sagt: Hiob hat recht von mir geredet und ihr habt nicht recht von mir geredet. Und jetzt können wir überlegen, worin hatte Hiob recht von Gott geredet, wenn auch nicht alles stimmte, wenn er auch manches falsch verstanden hatte. Aber darin hatte Hiob immer wieder recht von Gott geredet, von seiner Souveränität. Hiob hatte immer wieder auf Gottes Allmacht hingewiesen. Hiob hatte immer wieder zugegeben, dass wir Gottes Handeln eben nur begrenzt verstehen. Und schließlich hatte Hiob Gottes Diagnose zugestimmt, dass er, Hiob, ein Sünder sei und sich Gott gegenüber überhoben habe. Dass er sich Gott gegenüber etwas anmaßend herausgenommen habe, was ihm nicht zusteht. Und Hiob hat dann seine Schuld Gott gegenüber eingestanden. Und Hiob hat das Entscheidende getan, worum es geht. Er hat Gott Recht gegeben. Er hat gesagt: Gott, du bist im Recht und ich bin im Unrecht. Und das ist im Grunde genommen ein ganz wichtiger Schritt auch für jeden von uns, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen: Ich finde mich zwar immer ziemlich gut und immer ziemlich gerecht, aber ich muss zugeben vor dem Urteil Gottes: Gott, du bist gerecht und du hast Recht und nicht ich. Und wenn sich meine Auffassung mit deiner Auffassung nicht, nahtlos übereinbringen lässt, dann bin ich verkehrt, Gott, und nicht du. All das hatte Hiob in diesem schmerzvollen Prozess begriffen. Darin hat er recht über Gott geredet. Und worin bestand der theologische Irrtum der Freunde? Die Freunde maßten sich an, nach ihren moralischen Kategorien über Gut und Böse entscheiden zu können. Sie haben gesagt, Gott wird so und so handeln und wir können das ausrechnen. Und wenn es dir so gut geht, dann hat Gott dir das deshalb geschenkt, weil du dich ordentlich verhalten hast. Das war auch eine gewisse kleinkarierte Moral gewissermaßen, die sie zugrunde gelegt hatten und mit der sie glaubten, Gott irgendwie einfangen zu können, dass das, was nach ihren Maßstäben gut erschien, dass das auch Gott dazu bringen müsse, Menschen es wohl sein zu lassen. Aber offensichtlich beugen sie sich auch unter Gottes Urteil. Und die Tatsache, dass sie hier ihre Opfer bringen, ist ein symbolisches Einverständnis dafür und Eingeständnis, dass sie Vergebung brauchen. Das war ja dann auch später die Funktion der Opfer in Israel. Also sie geben offensichtlich auch zu, dass das nicht okay war, wie sie geredet und wie sie gehandelt haben. So. Gott rechtfertigt seinen Hiob. Gott bleibt seinem getreuen Hiob treu, obwohl der zwischendurch große Probleme hatte wirklich und innerlich rebelliert hat und immer wieder Frage um Frage um Frage an Gott abgeschickt hatte. Aber Gott hält ihn fest und Gott rehabilitiert seinen Hiob gegenüber seinen Freunden, die Hiobs ernsthaften Glauben an den lebendigen Gott in Frage gestellt haben. So, und dann endet dieses Buch mit einer göttlichen Schlussbilanz über Hiobs Leben. Das sind jetzt die letzten Verse und die wollen wir uns jetzt wieder anschauen. Ab Vers 10. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte und schenkten ihm ein jeder eine Kisita, das ist eine Münze, also quasi Wiederaufbauhilfe, haben sie ihm gegeben, ja, und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselin. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab der ersten den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Kiren Hapuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Also, wir werden gleich noch sehen, was es mit diesen Namen auf sich hat. Aber ich möchte mit Ihnen 3 Dinge festhalten, die Hiobs Bilanz am Ende ausmachen. Und das Erste, und das dürfen wir auch auf unsere Situation anwenden. Diese Grundsätze gelten nicht nur für Hiob, sondern sie gelten bei Gott generell. Erstens, der Ausgang ist besser als der Anfang. Das ist das Erste. Wenn Sie mitschreiben, können Sie das festhalten. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Das heißt auf Deutsch, abgerechnet wird am Schluss. Es kommt auf den Ausgang an. Ne? Das sagt ja auch Jakobus 5. Von Hiobs standhaften Aussagen habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen noch die Klitschko-Brüder kennt. Das waren 2 Schwergewichtsboxer und ich erinnere mich noch gut an ein Interview, das gemacht wurde, ich glaube mit Vitali Klitschko, da hat man gesagt, er hatte gewonnen nach der 4. Runde wohl durch K.O., aber gegen einen Gegner, der nicht so besonders gut war und er hatte auch nicht so technisch so hervorragend geboxt in diesem Kampf, war etwas behäbig vorgegangen und dann hat ihn der Interviewer mit dieser Kritik konfrontiert und Klitschko hat gesagt, was zählt ist Resultat. Ja, ja, er hatte immer so einen schönen Slang drauf, ja, entscheidend ist Resultat, hat er gesagt, gut. Und hier kann man das aber in gewisser Hinsicht sagen, der Ausgang ist besser als der Anfang, was zählt ist Resultat. Und das stimmt bei Hiob, ja, und wie real dieser Segen ist, wie wirklich, das macht unser Text an den konkreten Zahlen deutlich. Der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Das muss man jetzt richtig einordnen. Also, das Buch hat insgesamt klar gemacht, Hiobs Lebensglück hängt nicht an dem materiellen Reichtum. Das wäre ja sehr verkürzt zu sagen, jetzt ist er wieder glücklich und jetzt kriegt er wirklich die Scheuern voll. Nein, aber dieser Reichtum, den Gott ihm schenkt, ist ein Zeichen, das auf den göttlichen Segen hinweist. Dieser Reichtum soll deutlich machen, jawohl, Hiob ist rehabilitiert. Ich schenke ihm das jetzt, um zu zeigen, wie sehr ich hinter ihm stehe. Das heißt nirgendwo, dass ein Mensch, der von Gott rehabilitiert wird, jetzt mit Reichtum überschüttet werden muss. Aber hier ist das so. Und das beweist übrigens auch Gottes Macht vor den Augen seiner Widersacher. Nochmal, dass wir das ganz klar verstehen. Dieser Reichtum Hiobs ist nicht ein Lohn für seine Frömmigkeit. Dieser Reichtum Hiobs ist auch keine Wiedergutmachung, keine Entschädigung für seine Not, so als hätte Hiob einen Anspruch darauf. Nach dem Motto, Gott darf ihm das nicht alles wegnehmen und als Wiedergutmachung schenkt er ihm jetzt zu viel. Nein, das ist es auch nicht. Sondern dieser Reichtum ist ein Segen. Ein Segen, den Gott in seiner Freundlichkeit und in seiner väterlichen Güte dem Hiob jetzt schenkt. Dafür steht das. Und in diesem Fall, bei Hiob, illustriert die Größe des äußeren Segens die vollständige Annahme Hiobs, seine umfassende Beglaubigung. Durch diese großen Geschenke, die Gott Hiob macht, demonstriert er hier vor aller Welt, was sowohl der Teufel in Zweifel gezogen hat, als auch Hiobs Freunde. Nämlich, was hatten sie in Zweifel gezogen? Hiobs geistliche Aufrichtigkeit. Hiobs echten Glauben. Die Integrität seines Verhältnisses zu Gott. Sie hatten gesagt, na, da muss ja was schief sein. Der glaubt gar nicht wirklich. Der meint das nicht ernst. Der will nur ein Nutznießer von seiner Religion sein. Und das ist gewissermaßen ein demonstrativer Akt Gottes, mit dem er sagt, der Hiob ist echt. Der Hiob hat mich wirklich lieb. Der Hiob hat mit seinem Leben wirklich auf mich gesetzt und er vertraut mir und er hat von mir Buße getan und ich werde ihn nie fallen lassen. Und dann, was noch wichtiger ist, nicht nur die materiellen Verluste bekommt Hiob erstattet, sondern auch die verlorenen Kinder. Das ist ganz eigentümlich hier zu lesen. Wenn wir das mit Kapitel 1 vergleichen, er hatte ja 10 Kinder und es wird ihm Verdoppelung zugesagt. Er bekam sozusagen alles doppelt zurück. Und nun müsste man ja sagen, warum bekommt er dann nur 10 Kinder zurück? Und wenn er alles doppelt kriegen soll, dann müsste er ja 20 Kinder zurückkriegen. Ja, hier in Kapitel 1, Vers 2 steht, ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Ja, und das ist nun sehr interessant. Wahrscheinlich ist das ein Hinweis darauf, dass seine verstorbenen Kinder bereits in der Ewigkeit bei Gott sind. Dass sie eben nicht ausgelöscht sind, dass sie ihm nur vorausgegangen sind. Und dann zusammen mit den 10, die nach der Katastrophe geboren werden, hat sich die Zahl am Ende doch verdoppelt. Das ist wahrscheinlich die Erklärung. Ja? 10 Kinder, die schon im Himmel sind, die waren offensichtlich gläubig gewesen, und die weiteren 10, die er jetzt auf der Erde wieder hat. Und dann hätte sich die Zahl seiner Kinder auch verdoppelt. Vorher hatte er 10, jetzt hat er 20. Von den 20 eben nur 10 im Himmel. Ja, das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Und all das ist ein Hinweis auf den überschießenden Reichtum von Gottes Gnade. Aber entscheidend ist, dass sein Leben wirklich jetzt wieder Frieden hat mit Gott. Nicht alle seine Fragen sind beantwortet. Das müssen Sie auch bedenken. Bis zum Ende des Buches wird Hiob nicht erfahren, warum er dieses Leid erlebt hat. Wir wissen das. Wir bekommen ja als Leser am Anfang diesen Dialog zwischen Gott und dem Teufel mit. Dass Gott an Hiob seine Treue beweisen will und die Echtheit des Glaubens. Aber Hiob wird bis zum Ende des Buches nicht erfahren, warum ihn dieses Leid ereilt hat. Und daran sehen wir auch, das ist nicht entscheidend. Es ist bei dem Leid, das uns manchmal trifft, nicht entscheidend, dass wir wissen, warum es geschehen ist. Das macht dieses Buch Hiob ganz deutlich. Sondern es ist entscheidend, dass wir geborgen sind bei Gott. Dass Gott uns dadurch umso fester zu sich zieht. Dass Gott uns das schenkt, dass wir ihm trotzdem vertrauen können und dass wir getrost mit ihm ans Ziel gehen können. Das Entscheidende bei unserem Leid ist nicht, dass es uns irgendwann mal erklärt wird. Im Himmel werden wir dann wahrscheinlich alles verstehen, vollends. Aber hier auf der Erde offenkundig nicht, das ist uns auch nicht verheißen. Sondern entscheidend, und was würde es uns auch helfen, selbst wenn wir bei manchem Leid die genaue Erklärung hätten, warum es nun so gekommen ist, dadurch wäre das Leid ja nicht weg. Dadurch wäre es uns ja nicht immer unbedingt leichter, manchmal vielleicht sogar schwerer, es zu ertragen. sondern Gott sagt, nein, das Entscheidende ist nicht, dass du das Warum verstehst, aber das Entscheidende ist, dass du durch all dieses dich immer fester an mich binden und immer mehr zu dir ziehen lässt. Und das ist bei Hiob der Fall gewesen. So, das ist also der erste große Ertrag, den diese Bilanz festhält. Der Ausgang ist besser als der Anfang. So schreibt es übrigens schon auch das Buch Kohelet im Alten Testament, also das Predigerbuch, Kapitel 7, Vers 8, da steht genau dieser Satz, der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Und dieses Prinzip gilt natürlich nicht für jeden Menschen und für jede Situation, sondern es gilt dem Menschen, den Gott segnet. Es gilt für den Menschen, der sich an Gott klammert. Es gilt für den, der von Gott seine Hilfe wirklich erwartet. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Prediger 7, Vers 8. Darauf kannst du dich verlassen. Und dann fügt dieser Vers noch hinzu, ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Ja, es ist für Gottes Kinder offensichtlich der Normalfall, dass wir bestimmte Geduldsproben durchlaufen müssen. Und das darf uns auch nicht wundern, wenn es so ist. Wissen Sie, wir leben in so einer Fast-Food-Gesellschaft, wo viele Leute denken, es muss immer alles schnell gehen. Ich habe einen Anspruch darauf, dass ich schnell alles kriege und dass schnell alles läuft. Aber das sagt die Bibel nicht. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Darauf kommt es an. Und Gott will auch durch all das Schwere, was er uns zumutet in unserem Leben, was er uns nicht wegnimmt, letztlich immer nur etwas Gutes, dass wir enger an ihn gezogen werden und dass unser Glaube dadurch gestärkt wird. Und diese Botschaft klingt hier aus Hiobs Bilanz auch uns ganz deutlich entgegen. Du darfst wissen, der Ausgang, egal was dich zurzeit fertig zu machen droht, was dir schlaflose Nächte bereitet, du darfst wissen, der Ausgang ist immer besser als der Anfang. Es gibt ein berühmtes Zitat von Václav Havel, dem tschechischen Schriftsteller, und der dann auch Staatspräsident war. Václav Havel hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das ist sehr ehrenwert, das ist sehr tapfer, aber es ist nicht biblisch. Bei Hiob ist es genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Er kann bis zum Schluss des Buches den Sinn seines Weges eben nicht erklären. Aber er bekommt die Garantie, dass es gut ausgeht. Und das gilt auch für uns. Es ist nicht entscheidend, dass wir den Sinn jeder Weichenstellung, jedes Weges erklären. Uns wird bis zum Ende unseres Lebens bestimmte Dinge in unserem Leben geben, die wir nicht uns erklären können, warum Gott es so hat kommen lassen. Aber wir haben die Zusage Gottes, dass denen, die ihm lieben, am Ende alles zum Guten dienen muss. Römer 8, 28. Und dass wir darauf felsenfest vertrauen dürfen, dass Gott es am Ende gut machen wird. Der Ausgang ist besser als der Anfang. So bestätigt es auch übrigens Paulus in 2. Korinther 4, Vers 17. Den Vers können Sie sich auch noch aufschreiben. 2. Korinther 4, Vers 17, wo er sagt, unsere Bedrängnis ist nur zeitlich und letztlich leicht. Und am Ende wird es eine umso größere Herrlichkeit geben. 2. Korinther 4, Vers 17. Und dann zeigt uns Hiobs Bilanz ein zweites. Also erstens, der Ausgang ist besser als der Anfang. Und zweitens, das ist auch interessant, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Bei Hiob hier. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Also es fällt einem fast verwundernd auf, wie ausführlich in dieser knappen zwischenmenschlichen, in dieser knappen Bilanz auf die zwischenmenschliche Ebene eingegangen wird. Zunächst das Verhältnis zu den drei Freunden. Ja, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Ein großer Teil dieses Hiob-Buches ist ja von diesem Konflikt zwischen Hiob und den Freunden geprägt, wie sie ihm knallharte Vorwürfe gemacht haben. Aber am Ende sorgt Gott für Versöhnung. Am Ende bringt Gott Hiob in eine Position, dass er Fürbitte tun soll für seine Freunde. Dass er dazu beitragen kann, dass das Verhältnis seiner Freunde, die ihn so schlecht beraten haben, zu Gott wieder geheilt wird. Und so kommt es auch gewissermaßen zu einer Versöhnung zwischen Hiob und seinen Freunden. Und das nächste zwischenmenschliche Verhältnis, das wieder in Ordnung kommt, was wir hier sehen, ist das Verhältnis zwischen Hiob und seinen Verwandten. Und die hatten sich wahrlich nicht fein verhalten. Die hatten ihn nach allem, was wir wissen, in der Not ziemlich hängen lassen. Die hatten sich ziemlich von ihm entfernt und mit ihm nicht mehr viel zu tun haben wollen. Und dann lesen wir hier in Vers 11, und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm Teilnahme, trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte und schenkten ihm dann eben diese Aufbauhilfe, jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Also, dieses Verhältnis kommt auch wieder in Ordnung. Man kann in dem Buch Hiob sehen, dass Hiob in seiner Not immer einsamer wird. Und offensichtlich piekst Gott jetzt das Gewissen seiner Angehörigen. Und auf dem Tiefpunkt, wo er sie am meisten gebraucht hätte, da haben sie ihm die Hilfe verweigert. Aber jetzt suchen sie doch wieder seine Gemeinschaft, überwinden da auch möglicherweise ihre Scham. Das ist ja auch eigentlich peinlich, ne? Jetzt, wo es ihm wieder besser geht, kommen sie alle wieder aus ihren Löchern herausgekrochen sagen, ja gut, wir wollen jetzt doch was mit dir zu tun haben. Und ja, wir können nur hoffen, dass sie gemerkt haben, wie falsch ihr Verhalten war und dass sie auch eine gewisse Scham überwinden mussten, um jetzt wieder auf Hiob zuzugehen. Aber sie tun das und sie suchen wieder die persönliche Nähe. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Das dritte zwischenmenschliche Verhältnis, was hier offensichtlich wieder in Ordnung kommt, ist auf der menschlichen Ebene das Wichtigste, nämlich das Verhältnis zu seiner Frau. Und wir hatten ja am ersten Abend gesehen, wie problematisch diese Dame sich verhalten hat. Und problematisch ist noch sehr schonend ausgedrückt. Ja, sie war fies gewesen, treulos, gemein. Sie hat ihm den größten Tort angetan, den man einem nahestehenden Menschen und überhaupt einem Menschen antun konnte. Sie hat nämlich gesagt, in Kapitel 2, Vers 9, da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit, sage dich los von Gott und stirb. Sie hat im Grunde genommen das Schlimmste gesagt, was man einem Menschen in seiner Bedrängnis sagen kann. Vergiss doch die Sache mit Gott. Es bringt doch nichts. Und dein Leben bringt auch nichts mehr. Du kannst Schluss machen. Es lohnt sich nicht. Also sie hat im Grunde genommen die Karte des Teufels gespielt, hatten wir gesehen. Und war völlig treulos geworden. Und sogar zu dieser Frau ist das Verhältnis wieder gut geworden, offensichtlich. Und manche Ausleger haben schon gesagt, ja, vielleicht ist die inzwischen gestorben und es war eine andere Frau, weil die sich das gar nicht vorstellen konnten. Aber davon lesen wir hier nichts. Also wir müssen wohl schon ausgehen, dass es diese Xanthippe gewesen ist. Also sie hieß nicht Xanthippe, aber so in etwa könnte man, wir hätten ihr vielleicht diesen Namen gegeben, ja. Und sogar mit ihr kommt es offensichtlich zur Versöhnung. Und die von Gott gestiftete Ehe gilt ja, bis dass der Tod euch scheidet. Und die beiden kommen wieder zusammen. Und Hiob, der ja nun wahrlich auch eine kantige Persönlichkeit gewesen sein muss, Hiob bekommt von Gott die Kraft und die Vergebungsbereitschaft, um in dieser gescheiterten Beziehung nochmal von vorne anzufangen. Und Gott segnet diese Ebene mit noch einmal 10 Kindern. Eine große Gnade Gottes. Gott führt nicht jeden Menschen so auf diesem Weg, aber den Hiob hat er so geführt und er hat diese Vergebung geschenkt. Und von diesen 10 Kindern werden hier interessanterweise ausgerechnet die 3 Mädchen hervorgehoben. Von wegen, dass die Bibel die Mädchen immer übergehen würde oder dass die Bibel frauenfeindlich wäre. So ein Quatsch. Es werden hier nur ausgerechnet die Männer in Anführungsstrichen diskriminiert. Es werden die 3 Mädchennamen hervorgehoben und es werden sogar ihre Namen genannt. Die eine heißt Jemima, also wenn Sie noch nach Namen für Ihre Kinder suchen demnächst, dann können Sie vielleicht hier was finden, ja. Die eine heißt Jemima, das ist nach einer arabischen Wortwurzel, könnte das mit Täubchen übersetzt werden, aber im Hebräischen heißt es wohl eher die Leuchtende oder die Taghelle. In dem Wort Jemima steht das hebräische Wort Yom drin und das bedeutet eigentlich Tag, also die Leuchtende. Dann Kezia. Das kann man übersetzen mit Zimtblüte. Die wird also benannt nach einem wohlriechenden Gewürz. Man könnte das vielleicht übersetzen, süßer Geruch. Kezia, süßer Geruch. Ja, und der schwierigste Name ist der letzte, Keren Hapuch. Was ist damit gemeint? Hapuch, das ist eigentlich ein kleiner Behälter,
indem man schwarze Augenschminke aufbewahrte. Ja, das ist das eigentlich im Hebräischen, ein kleiner Behälter, in dem man schwarze Augenschminke aufbewahrt, und dann hat er seine Tochter vielleicht Schminktöpfchen genannt. Nein, also wenn man, vielleicht kann man das etwas besser übersetzen, schöne Farbe. Ja? Also wenn wir das etwas wohlwollender übersetzen, übersetzen wir Keren Hapuch nicht als Schminktöpfchen, sondern als schöne Farbe. Aber warum werden diese Namen beschrieben von Hiobs Töchtern? Sie beschreiben die Freude über seine Wiederherstellung, ja, dass Gott ihm dieses neue Leben wieder schenkt. Und dazu gehört die Versöhnung mit den Verwandten und auch die Heilung der Familie. Und interessant ist ferner, dass die Töchter ausdrücklich eine eigenständige Erbberechtigung zugesprochen bekommen. Er gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Später in Israel geschah das nur, wenn keine Söhne vorhanden waren. Aber diese Erbberechtigung, auch da hat man gesagt, die Töchter, wenn sie heiraten, haben ja dann Teil an dem Erbe ihres Mannes, und deswegen brauchen sie nicht noch ein extra Erbe. Ich will mich hier nicht in Erbstreitigkeiten einmischen. Und es soll aber hier wahrscheinlich zeigen, die Großzügigkeit Hiobs, die er jetzt auch in seine zwischenmenschlichen Beziehungen einbracht. Das ist ein zweiter Ertrag. Ja? Erstens, der Ausgang ist besser als der Anfang. Zweitens, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Und wir sehen dabei, dieser Blick auf den Ausgang, auf das Ziel, auf das große Ziel unseres Lebens, der macht uns nicht asozial, der macht uns nicht oberflächlich gegenüber unserem Nächsten. Weil wir sagen, es kommt auf das große Ziel an, auf die Ewigkeit, die Gott für uns bereitet hat, werden wir nicht lieblos und gedankenlos und rücksichtslos und schonungslos gegenüber unserem Nächsten. Sondern bei Hiob erkennen wir genau das Gegenteil. Wir sehen, wie er durch Gottes Hilfe auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder in Ordnung bringt, die in dieser Krise, im Wesentlichen ohne seine Schuld, die in dieser großen Krise so gelitten hatten. Und daraus können wir für uns nicht die Verheißung ableiten, dass es bei uns in jedem Einzelfall auch so gelingen muss und gelingen wird. Das sagt die Bibel nirgendwo. Die Bibel sagt nicht, dass jedes zerbrochene Verhältnis wieder geheilt wird hier auf der Erde zwischen Menschen. Die Bibel sagt nicht, dass Menschen, die uns abgelehnt und verworfen haben, dann am Ende doch wieder mit uns ins Reine kommen wollen. Das ist nicht sozusagen etwas, was man zwangsläufig daraus folgern kann. Aber sie zeigt uns, dass wir versuchen sollen, die Liebe und die Bewahrung, die Gott uns schenkt, und den Trost und die Hilfe und den Frieden, dass wir versuchen sollen, das auch fruchtbar zu machen für die Menschen, mit denen wir es zu tun bekommen haben, und selbst für diejenigen, die uns Unrecht getan haben. Und dann ein dritter und letzter Punkt, den wir hier sehen. Alles wird vollendet. Das sind die Verse 16 und 17. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Also das ist das Dritte. Alles wird vollendet. Erstens, der Anfang ist besser als das Ende für die Menschen, die zu Jesus gehören. Zweitens, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt, wenn es auch keine Garantie ist, dass es in jedem Fall so geschieht. Und drittens, alles wird vollendet. Und Sie merken, das ist nochmal eine Steigerung gegenüber dem ersten Punkt. Der erste Punkt war, das Ende ist besser als der Anfang. So muss man sagen, das Ende ist besser als der Anfang. Der Ausgang ist besser als der Anfang, ganz klar. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Aber alles wird vollendet, ist noch mehr. Ist nochmal eine Steigerung. Das heißt nämlich, der Ausgang wird nicht nur besser als der Anfang, sondern das heißt, unser Leben soll durch alle Brüche hindurch vollendet werden, zum Ziel gebracht werden. Und das zeigt dieser Schluss des Hiob-Buches. Er starb alt und lebenssatt, ist der letzte Satz. Und wir haben eine gleichlautende Bilanz bei dem Lebensende von Abraham. Er starb alt und lebenssatt. Bei dem Lebensende von Isaak, von David, da wird immer gesagt, sie starben alt und lebenssatt. Und wissen Sie, was ist damit gemeint? Ein randvolles, voll erfülltes Leben. Gott hat ihm ein randvolles, voll erfülltes Leben geschenkt, schon hier auf dieser Erde. Das Gesamtalter Hiobs kann man wahrscheinlich so berechnen. Wir erfahren aus der Septuaginta, also aus der griechischen Übersetzung des Hebräischen Alten Testaments, dass Hiob beim Eintreten der Katastrophe 70 Jahre alt war. Das steht hier nicht im hebräischen Urtext, aber in der alten griechischen Übersetzung steht das. Also dass Hiob beim Eintreten der Katastrophe 70 Jahre alt war. Und es spricht einige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Septuaginta uns hier richtig informiert. Wenn man jetzt diese 140 Jahre dazu rechnet, kommen sie auf ein Gesamtalter von 210 Jahren für Hiob und für die damalige Zeit, für die Zeit der Patriarchen. Das kann man auch bei der Auslegung der Genesis zeigen. War das kein Einzelfall? War das nicht so außergewöhnlich? Das hatte bestimmte Gründe auch, was das Klima und andere Parameter angeht. Aber darauf können wir jetzt nicht eingehen. Aber es war nicht so ungewöhnlich für diese Zeit. Aber viel wichtiger als die Lebenslänge ist das Lebensziel. Und da hatten wir schon bei Hiob gesehen, dass er diese Hoffnung hatte, diese Gewissheit, dass es ein ewiges Leben geben wird. Und dass Gott ihm nicht den Tod preisgeben wird. Diese Gewissheit ist bei Hiob ganz klar in einem Text, den wir nicht ausgelegt haben, nämlich in Hiob 19, Vers 25 und 26. Das will ich Ihnen nur noch vorlesen. Da sagt Hiob in einer ganz kritischen Situation, Hiob 19, Vers 25 und 26, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Denken Sie an die berühmte Arie. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich in meinem Fleisch Gott schauen. Gott wird mir einen neuen Leib geben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn in der Ewigkeit sehen. Ein ganz klares Bekenntnis zur Auferstehung und zum ewigen Leben hier bei Hiob. Das wusste er. Und das war das Entscheidende. Ein erfülltes Leben muss nicht immer ein langes Leben sein, auch in der Bibel nicht. Die Bibel und die Kirchengeschichte wissen von vielen Gläubigen, die kein hohes Lebensalter erreicht haben und dennoch lebenssatt starben nach einem voll erfüllten Leben. Ich sage Ihnen mal einige Beispiele. Der Märtyrer Stephanus in Apostelgeschichte 7. Das war ein Mann, der wurde zum Märtyrer, ja, wir würden menschlich sagen, in seinen besten Jahren. Und Gott hat es zugelassen, dass er zu Tode gesteinigt wurde von den Feinden des Evangeliums und er ist getrost heimgegangen. Ein voll erfülltes Leben von Stephanus würden wir bestimmt sagen, er starb lebenssatt, obwohl er nicht alt geworden ist. Oder denken Sie an Johannes den Täufer. Johannes den Täufer, ein Mann, der in seinen 30er Jahren starb, weil er einem machtgierigen Potentaten die biblische Ethik entgegengehalten hat, weil er einem rücksichtslosen, brutalen Funktionär gesagt hat, es ist nicht okay, dass du hier im Ehebruch lebst und dass du gegen Gottes Schöpfungsordnung angehst. Es ist nicht okay. Und das hat letztlich dazu geführt, dass der ihn hat umbringen lassen. Und trotzdem ist Johannes der Täufer getrost gestorben. Er konnte kurz vor seinem Tod sagen, meine Arbeit ist getan, meine Freude ist erfüllt, ich bin bereit. Oder denken wir an andere Missionare, die sehr jung gestorben sind, wie David Brainerd mit 28 Jahren. Oder der Auka-Missionar Jim Elliot. Oder die Schwester von Corrie ten Boom, diese holländische Christin, die in sehr jungen Jahren noch im Konzentrationslager der Nazis heimgegangen ist, gestorben ist, während ihre Schwester Corrie überleben durfte und dann eine Zeugin Gottes bis in ihr hohes Alter wurde. Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Und um noch zwei weitere Namen zu nennen, Robert Murray McChain, ein ganz wichtiger Prediger aus dem angelsächsischen Raum, starb mit 30. Oder der schwäbische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker. Vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff. Ludwig Hofacker, von Gott heimgerufen, mit 30 Jahren. Und von denen allen würden wir sagen, sie starben lebenssatt, weil Gott ihnen ein voll erfülltes Leben geschenkt hatte. Sie hatten alle ein erfülltes Leben und sie waren alle der Überzeugung, wir dienen Gott mit Freude, ihm gehört unser Leben und wir wissen, dass wir auf ewig bei ihm sein dürfen. Und das ist die wichtigste Frage bei jeder Bilanz. Wohin gehe ich? Was ist das große Ziel? Und natürlich, wenn wir sozusagen auf unsere nächste Wegstrecke schauen, dann dürfen wir auf gesundheitliche Bewahrung hoffen. Und wir dürfen auch dafür beten und wir tun das ja auch. Und für andere Menschen beten, von denen wir wissen, dass sie krank sind. Wir müssen nicht einfach sagen, naja, warte mal ab, vielleicht ist dein Leben jetzt schon erfüllt. Sondern wir dürfen und wir sollen füreinander beten. Und Gott hat auch in vielen Fällen diese Gebete erhört und ganz erstaunliche Genesung geschenkt und Menschen wieder auf einen Weg gestellt und gesagt, nein, deine Zeit ist noch nicht vorbei. Ich will dich hier noch gebrauchen auf der Erde. Und deswegen dürfen wir auch dafür beten. Und wir dürfen den Herrn dringend darum bitten und zugleich wissen, dass selbst wenn es anders kommen sollte, Gott unter allen Umständen für seine Leute einen vollkommenen Plan hat. Ob wir jung sterben oder alt, ob wir in dieser Welt sichtbaren Erfolg haben oder eher kleinere Brötchen backen müssen. Gott hat für den, der ihm vertraut, einen wunderbaren Plan, der vollkommen ist, auch wenn wir diese Vollkommenheit nicht immer erkennen. Nur an einer Stelle können wir uns keine Ungewissheit leisten. Und das ist die Frage, wie wir zu ihm stehen. Wir verstehen nicht jedes Leid. Wir verstehen nicht jede Wegführung, die Gott uns zumutet. Müssen wir auch nicht. Aber an einer Stelle brauchen wir Gewissheit, nämlich an dem Punkt, wie wir zu Gott stehen und wie Gott zu uns steht. Und deswegen ist die entscheidende Voraussetzung für ein getrostes Leben, dass unser Leben Jesus gehört. Und dass wir fest ihm vertrauen, er ist mein Herr, er ist mein Retter und auf ihn kann ich mich verlassen und er wird mich ans Ziel bringen, weil er die größte Not meines Lebens, weil er die gelöst hat, weil er mir meine Gottesferne, meinen Unglauben, meine Ignoranz Gott gegenüber vergeben hat. Egal wie mein Lebensweg bis dahin gelaufen ist, egal wie viel Schuld ich möglicherweise auf mich geladen habe, egal wie sehr andere an mir schuldig geworden sind, egal wie viel Bitterkeit möglicherweise in meinem Leben sich angesammelt hat, er ist da und ich kann mich auf seine Vergebung verlassen, weil Jesus das für mich getan hat, was kein anderer für mich tun konnte. Er hat als der vollkommene Sohn Gottes, der ohne jede Sünde war, die Strafe getragen und gesühnt, die ich verdient gehabt hätte. Wenn auch mein Leben wahrscheinlich auch wie bei vielen von Ihnen nach außen hin nicht so erkennbar böse und schlimm verlaufen ist. Ja, das geht ja vielen von uns so nach allgemein bürgerlichen Verhältnissen, wenn wir viele sagen, oh, ist ein ordentlicher Mensch. So. Aber vor Gott zählt das nicht. Vor Gott zählt das null und nichts, weil Gott unser Herz sieht und weil Gott heilig ist. Und weil wir vor Gott mit ein bisschen Tun-Ergehen-Zusammenhang, sei ordentlich, dann geht's dir ordentlich, nicht durchkommen. Sondern Gott durchschaut uns und Gott weiß um unseren Unglauben, mit dem wir von Natur aus hier in diese Welt reinkommen. Gott weiß um unsere Ignoranz seinem heiligen Willen gegenüber. Gott weiß um unsere Selbstsucht. Gott weiß darum, dass wir ihn oft nur benutzt haben als letzten Notnagel, dass wir mal gebetet haben, wenn wir anderweitig nicht weiterkamen. Gott weiß, dass wir ihn nicht als unseren Gott, als den, der absolut heilig und vollkommen ist, geehrt und angebetet haben. Und mit dieser Bilanz unseres Lebens können wir nicht bestehen. Und die Bibel hat es sehr, sehr deutlich gemacht. Das hatten wir auch an diesem Abend schon gehört, diesen Vers aus Hebräer 9. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Und wer mit seiner persönlichen Lebensbilanz in dieses Gericht Gottes gehen wird, am Ende ohne Jesus, ohne seine Vergebung, der wird scheitern, sagt die Bibel, der wird auf ewig von Gott getrennt sein, der wird in der Verdammnis enden. Also dort, wo Jesus von der Hölle gesprochen hat. Und deswegen ist das die entscheidende Frage, die geklärt sein muss für uns persönlich. Die ist viel, viel wichtiger als alle äußeren Umstände. Habe ich Vergebung meiner Sünde? Ist mein Leben mit dem heiligen Gott, der zu Recht volle Gerechtigkeit fordern kann, weil er heilig und vollkommen ist, ist mein Leben mit ihm im Reinen? Und da gibt es nur diesen einen, der mich mit ihm ins Reine bringen kann, und das ist Jesus, der Sohn Gottes, weil er meine Strafe trug, die ich verdient gehabt hätte. Und wenn ich jetzt zu ihm komme und ihm das sage und sage, Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich bin darauf angewiesen und ich bitte dich, dass das, was du damals getan hast an diesem Kreuz, als du, der Sündlose, dich für unsere Sünde schlagen ließest, dass das auch für mich gilt. Ich will von den Zinsen leben, die dein Opfertod für alle Zeit erbracht hat. Bitte, vergib mir. Und wenn sie so zu Jesus kommen, dann können sie genauso gewiss sein wie es Hiob war. Der kannte Jesus noch nicht, weil er erst später kommen würde. Aber er hat all das geglaubt, was Gott bis dahin offenbart hatte. Und er hat geglaubt, dass Gott, wenn wir ihn um Vergebung bitten, und Gott konnte auch Hiob schon Vergebung versprechen, weil Gott wusste, dass sein Sohn einmal kommen würde, um auch für Hiobs Schuld am Kreuz zu sterben. Und deswegen ist das das Wichtigste, was Sie klären müssen. Und wenn Sie das geklärt haben, dann verlieren die Umstände, ich sag mal, ihre kriegsentscheidende Macht. Dann können die Umstände uns natürlich oft noch triezen und uns das Leben schwer machen. Und sie sind immer noch da. Und sie müssen irgendwie bewältigt werden. Die Krankheit, die wir mit uns herumschleppen, oder die Menschen, die uns Übles wollen und ständig versuchen, irgendeinen Knüppel uns zwischen die Beine zu werfen. Oder die Sorge mit der drohenden Arbeitslosigkeit, mit der wir auch natürlich irgendwie fertig werden müssen. Oder die menschlichen Enttäuschungen, die wir im Laufe unserer Biografie angesammelt haben. Das ist alles natürlich da, aber wir sind damit nicht allein. Und wir können uns darauf verlassen, dass Gott sie einbaut in seinen Plan mit uns. Und dass er einen guten und vollkommenen Plan hat. Und Hiob kann dann im Rückblick sagen, ich hatte von dir bisher nur vom Hören sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt verstehe ich dich besser, als ich dich vor dieser Katastrophe verstanden habe. Und wissen Sie, ich habe das von vielen Christen gehört, die gesagt haben, wissen Sie, nach diesen 2 Jahren, wo wir durch diese Corona-Maßnahmen und durch die Beschneidung der Freiheiten und durch die öffentliche Angstmach- und Dauerpanik, wo wir so viel Druck, so viel Ungerechtigkeit, auch so viel Gemeines erlebt haben. Aber ich kann Ihnen sagen, jetzt ist Gott mir viel näher, als er mir vor diesen 2 Jahren war. Jetzt habe ich umso mehr gemerkt, wie sehr ich auf ihn angewiesen bin und wie im Letzten nur seine Hilfe hundertprozentig verlässlich ist. Und darum ist das der letzte Punkt, den wir hier festhalten wollen. Alles wird vollendet. Alles wird vollendet. Im Leben derer, die zu Jesus gehören. Und schauen Sie, und das ist so schön, auf dem Weg dorthin baut Gott sogar die Widerstände in seinen Plan mit ein. Er lässt oft gerade die Widerstände eine besonders heilsame, schöne Wirkung noch in unserem Leben entfalten. Und er lässt sie dazu dienen, dass unser Profil nach seinem Willen geprägt wird. Und deswegen steht hier in Vers 11 so schön, es heißt, sie trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Dieses Unglück war nicht sozusagen in der Macht eines anonymen Schicksals. Hiob war zu keiner Sekunde dem Teufel ausgeliefert. Hiob war zu keiner Zeit bösen Menschen ausgeliefert im Letzten, auch wenn es auf den Anschein hatte. Sondern hier steht in Vers 11 extra dieser Satz, all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Gott hat es zu keiner Sekunde aus der Kontrolle verloren. Gott hat es zu keiner Sekunde an Hiob etwas tun lassen, was für ihn am Ende schädlich gewesen wäre. Und Professor Helmut Thielicke, der Hamburger Theologe, aus den 60er, 70er, 80er Jahren, der hat gern vom Turmgebälk der Michaeliskirche in Hamburg erzählt. Von diesem Turmgebälk, das in Feuerstürmen teilweise verkohlt und zusammengebrochen war. Aber dann kam ein Künstler und dieser Künstler schnitzte aus diesen so schwer verkohlten und verwundeten Balken dieses Turmgebälks einen Engel. Einen Engel mit einem tröstenden und, wie Thielicke sagt, unsagbar ruhigen Antlitz. Und Thielicke schreibt, so ein Künstler ist Gott. So ein Künstler ist Gott, ja, der trotz unseres Flehens manches in unserem Leben zerbrechen lässt, woran unser Herz hängt. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Doch dann schnitzt Gott aus den Trümmerbalken unseres Lebens Brücken und Stege, auf denen er uns über alle Abgründe geleitet. Ja, sagt Thielicke, Gott lässt es manchmal zu, dass es diese Brände in unserem Gebälk gibt. Aber noch aus diesen verkohlten Balken schnitzt Gott Brücken und Stege, auf denen er uns letztlich über alle Abgründe geleitet und alles gut macht. Und so hat es Paulus gemeint in 2. Korinther 4, Vers 17, was wir schon gehört haben. Da sagt er, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Und damit meint Paulus leicht im Vergleich zu dem Guten, was wir dann später kommen. Nicht unbedingt leicht in sich selbst, aber leicht in Relation zu dem Wunderbaren, was Gott uns später schenken wird. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und dazu will Gott sogar die verkohlten Balken in deiner und meiner Biografie gebrauchen. So kommen wir am Ende zu einem klaren Ergebnis, zu einem wunderbaren Ertrag, der uns aus dieser Bilanz Hiobs entgegenleuchtet. Wir haben gesehen, erstens, und das gilt für die, die zu Jesus gehören, die im Vertrauen, der Ausgang ist besser als der Anfang. Zweitens, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Klammer auf, wenn wir auch nicht die Garantie haben, dass alles Einzelne ins Lot gewissermaßen gebracht werden kann. Aber Gott will Heilung und Frieden schenken. Und dann das Dritte, was wir hier sehen, alles wird vollendet. Alles wird vollendet. Aber nicht für alle, sondern für jene, die sich diesem allmächtigen Gott anvertrauen und Jesus als ihren Herrn und Retter anrufen. Jetzt verstehen wir noch einmal besser als zuvor, warum Jakobus aus Hiobs Biografie ausgerechnet diesen Punkt hervorhebt, sein standhaftes Ausharren. Ihr habt gesehen, wie der Herr es hinausgeführt hat. Aber vergessen wir das nie. Worin lag die Garantie, dass es gut ausging? Worin lag die Sicherheit? Worin lag der feste Grund, der fest blieb in allem Wanken und Schwanken? Jakobus sagt, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und das ist der Herr, der dein Leben beschützen will und segnen will und führen will. Er ist voll Mitleid und Erbarmen. Und darum darfst du sehr getrost sein und sehr getrost in die kommende Zeit hineingehen. Denn während du und ich, während wir noch kämpfen und mit manchem wirklich schwer zu kämpfen haben, dürfen wir jetzt schon wissen, dass mitten in dem ganzen Geschehen Jesus da ist und dass er aus unserem Leben ein perfektes, ein wunderbares Muster weben wird, das wir am Ende einmal erkennen in seiner Schönheit und Vollkommenheit. Am Webstuhl deines Lebens sitzt kein anderer als der Herr des Lebens selbst. Und deshalb darfst du gespannt, getrost und ganz gewiss sein, dass es gut ausgeht. So schließe ich mit dem Gedicht eines unbekannten Autors, der genau diese biblische Wahrheit in folgende Verse gekleidet hat. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohlgefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Lichtgewand. Auch dunkle Fäden, eingebunden, flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch dunkle Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allen glänzet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag zerronnen, mein Sterbetag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelchören nach letzter durchgekämpfter Nacht, dem großen Meister dort zu ehren. Ja, du hast alles gut gemacht. Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du am Webstuhl unseres Lebens sitzt, Herr. Und du weißt, dass es uns manchmal, wenn auch meistens nicht so extrem, aber doch ähnlich wie Hiob geht, dass wir bestimmte Wegführung einfach nicht verstehen, dass wir unter Nöten leiden, die wir uns nicht erklären können, Herr. Und dass wir manchmal auch dich nicht verstehen, warum du es gerade so machst und gerade jetzt machst, Herr. Oder warum du bestimmte Dinge uns nicht so abnimmst, wie wir uns das manchmal erhoffen. Herr, danke, dass du mit uns, auch mit unseren Fragen, geduldig bist und dass du uns durchträgst, dass du versprochen hast, die Deinen nicht loszulassen und letztlich auch unseren Glauben zu dir und unser Vertrauen zu dir durch all diese Turbulenzen hindurch zu stärken und es am Ende alles gut zu machen. Herr, und so bitten wir dich besonders für diejenigen unter uns, die zurzeit in einem echt schweren persönlichen Leid stecken oder an einer harten Frage herumkämpfen, die sie schon vielleicht länger nicht gelöst bekommen. Herr, du kennst ja unsere Herzen, du weißt viel besser, was mit uns los ist, als jeder Mensch und als wir selbst. Ach, hilf, dass wir es lernen, dir zu vertrauen, und lass uns erfahren, dass du uns durchbringst, dass du es gut machst, Herr. Und danke, dass wir wissen dürfen, du bist 1000-mal stärker als alle Umstände. Und du hast versprochen, dass du uns niemals loslassen wirst, Herr. Und Herr, wenn unter uns jemand sein sollte oder unter denen, die das später hören über die CD-Aufnahme, dessen Leben noch nicht bei dir wirklich zur Ruhe gekommen ist, Herr, der noch nicht sein Leben bei dir, Jesus, festgemacht hat, noch nicht von deiner Vergebung wirklich Gebrauch gemacht hat, sich noch nicht um Rettung und ewiges Leben gebeten hat, Herr, dann schenke ihm oder ihr doch diesen Mut, das zu erkennen, das zuzugeben, dass er dich braucht, Herr. Und dann schenke auch ihm oder ihr dieses neue Leben, das ganz getrost und gewiss ist, in guten und in schweren Tagen, weil du immer treu sein wirst. Du lieber, guter Herr. Amen.